Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Das Böse gehört zum Leben und deshalb soll es auch in der Literatur vorkommen. Das ist eine These meiner heutigen Gesprächspartnerin Melanie Möller, Professorin für klassische Philologie und Latinistik an der FU Berlin. Sie hat eine Streitschrift verfasst, in der sie für die Freiheit der Literatur eintritt. Und ich freue mich schon gleich mit ihr über den entmündigten Leser, so ist der Buchtitel, zu sprechen. Ob es die Bibel ist oder Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf und Jim Knopf, über die Sprache vieler Bücher gibt es heftige Debatten und von einigen existieren inzwischen auch Neuausgaben, in denen bestimmte als diskriminierend empfundene Begriffe ersetzt worden sind. Wir haben ja immer wieder in der Lesart auch darüber berichtet. Mit solchen Eingriffen in die Literatur entmündigt man deren Leser, das sagt Melanie Möller, Professorin für klassische Philologie und Latinistik an der Freien Universität Berlin. Sie ist Expertin für Homer, Ovid und andere klassische Dichter und bricht also jetzt eine Lanze für die Freiheit der Literatur in ihrem Buch Der entmündigte Leser. Hallo, herzlich willkommen, Frau Möller.
Hallo, Frau Gerg, guten Morgen.
Sie sind, ich habe es schon gesagt, Expertin eigentlich ja für die ältesten Texte, die wir so kennen. Aber in Ihrem Buch geht es gar nicht nur darum, sondern Sie gucken schon auch in die Gegenwart rein. Was hat Sie denn so aufgeregt, dass Sie da gesagt haben, also ich muss jetzt mal da so eine Streitschrift dazu schreiben?
Ja, zum einen, also meine Perspektive ist natürlich vor allen Dingen auf die Antike gerichtet, aber auch auf die Moderne, weil ich tatsächlich auch Germanistin bin oder mal studiert habe. Und insofern versuche ich immer einen möglichst breiten Blick auf die Debatten auch zu aktivieren und alles im Blick zu behalten. Und tatsächlich habe ich in jüngster Zeit dann einige Beiträge gelesen, die sich so ein bisschen eingemischt haben in die Cancel-Fragen. Das ist jetzt einmal der Begriff dafür, unter den ich jetzt mal alles fasse. Auch aus anderen Fachkulturen, Fächern, da gibt's ja ein paar Versuche, die schienen mir aber dann doch irgendwie vorschnell so Kompromisse einzugehen, zu vermitteln. Natürlich ist es immer gut, alle Positionen anzuhören, da wäre ich auch die Letzte, die dagegen spreche. Also ich bin da wirklich auch überzeugt demokratisch. Aber schien mir immer so ein devoter Ton zu sein, so ein verhaltener. Ich dachte, hier steht ja doch einiges auf dem Spiel, nämlich die Freiheit, diesmal in der Literatur. Und das hat mich irgendwann dahin gebracht, dass ich dachte, jetzt ist doch mal Zeit für eine etwas anders perspektivierte Darstellung, die vielleicht auch etwas weniger kompromissbereit daherkommt, was nicht heißt, dass ich kein kompromissbereiter Mensch wäre.
Sie sagen ja in Ihrem Buch, dass Gewalt, wie sie eben auch in den antiken Texten ja schon sehr explizit ist, wenn man so Homer liest, das ist ja reinstes Splatter an manchen Stellen oder auch in der Bibel, dass da dieses Böse, was da dargestellt wird, das gehört einfach zum Leben und man wird der Literatur gar nicht gerecht, wenn man sie quasi mit unseren heutigen Vorstellungen liest und so anpasst, weil damit auch die Fähigkeiten der Leser unterschätzt werden. Sind die Leser eigentlich schlauer, als die Zensoren denken?
Ach, viel schlauer sind die Leser, ja. Und sie können auch recht gut zwischen Kunst und Wirklichkeit unterscheiden, wobei diese Unterscheidung sehr komplex ist. Das wissen wir alle. Wenn ich ein Buch schreibe, brauche ich schon einen Computer oder einen Stift und das ist ein Gegenstand der Wirklichkeit. So weit kann man das Spiel natürlich treiben. Aber sie können es sehr gut unterscheiden. Und Gewalt umgibt uns ja auch heute in den heftigsten Formen in der Literatur, aber auch schlimmer auf jeden Fall noch in der Wirklichkeit. Daran hat sich wenig geändert. Es sind nur andere Konstellationen entstanden. Und ich möchte jetzt keine Lanze für eine therapeutische Lektüre brechen. Ganz im Gegenteil. Aber natürlich denke ich schon, dass Gewalt und das Böse ja eben zum Menschen gehören, das Ungerechte, das Verletzende, wie es jetzt immer so schön heißt, das Wilde, das vor den Kopf Stoßende. Und dafür ist die Literatur als Fantasiereise der ideale Raum. Also ich würde das Ganze nach wie vor eher als ästhetische Erfahrung bezeichnen, denn als irgendwas anderes. Aber ich meine, dass das doch auch ein ganz wichtiges Stück menschlicher Entwicklung oder Entwicklung zur Menschlichkeit ist.
Wenn jetzt Bücher nicht mehr beißen und stechen, wie Sie anfangs Kafka zitieren, der das ja gesagt hat, dass ein gutes Buch das unbedingt tun sollte, also wenn die Bücher jetzt quasi handsome gemacht werden, da steht ja auch eine bestimmte Vorstellung von Lesen dahinter, nämlich so ein identifikatorisches Lesen, also dass auch alles auf sich selbst und auf die Gegenwart bezogen wird. Was hat das zur Folge, wenn man Bücher so anschaut?
Das hat zur Folge, dass man irgendwann überhaupt nichts mehr aushalten kann, was von der eigenen Vorstellung oder von der eigenen Wahrnehmung abweicht und dass man gegen keinerlei Kritik gewappnet ist, ja, oder auch gegen Beleidigungen. Im Alltag haben wir auch ständig mit Ungerechtigkeiten und Beleidigungen dergleichen zu tun. Und wenn man derart auf weiche Kopfkissen gebettet wird oder sich selbst dort bettet und sich gleichzeitig auch selbst so stark in den Mittelpunkt der Wahrnehmung des Weltgeschehens und sei es hier nur des Literarischen rückt, dann ist man mit allem überfordert. Und das kann man teilweise auch sehen, auch wenn jetzt behauptet wird, die Dinge hätten sich schon ein bisschen entkrampft. Ich sehe das nicht. Ich weiß von einer Kollegin aus Großbritannien, dass dort auch Studentinnen über den Campus begleitet werden, um sie zu schützen, ja, weil sie jemand schief angucken könnte oder so. Das greift dann also doch sehr stark ins Alltagsgeschehen aus und in die.
Erleben Sie das auch an der Universität? Weil das gilt ja auch so, ist ja so ein bisschen der Hort des Woken-Denkens. Oder sind Ihre Studenten als künftige Altphilologen zu sehr so in irgendwelchen klassischen Texten verschwunden?
Nein, das sind sie nicht, zumal die klassischen Texte ja auch sehr stark diskutiert werden, jetzt zumindest unter diesen Gesichtspunkten, was kann man Leuten zumuten, da geht es ja auch viel um sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt, wie das immer ehrlich gesagt so ein bisschen blödsinnig heißt. Aber die sind auch sehr kritisch, die nehmen auch so einige Empfehlungen, was den Umgang mit Sprache angeht, an, die so allgemein verordnet werden, aber sie bleiben kritisch und sie können auch andere Positionen aushalten, sie können auch heftige Literatur vertragen und ja, zumindest an meiner Universität kann ich sagen, ist das trotz aller Maßregelungen, die so diskutiert werden, sehr entspannt und sehr großzügig.
Sie sagen in dem Buch, Distanz ist wichtig und Moral hat eigentlich beim Lesen nichts verloren. Aber die Moral hat ja, das sieht man ja auch in anderen Bereichen, viele andere Betrachtungsmöglichkeiten so ein bisschen ausgenockt. Also man könnte ja auch ästhetische, historische oder soziologische Argumentationslinien heranziehen. Wie kommt das? Was glauben Sie, warum diese moralischen Argumente so eine starke Kraft haben, dass vieles andere dann so quasi an die Seite gedrängt wird?
Vielleicht ist es doch am Ende bloß so ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Regelungen, nach einer starken Instanz, die irgendwo eingreift. Und wenn sie nicht da ist, dann bilden wir sie sozusagen selbst, um uns freiwillig Grenzen aufzuerlegen, via eine etwas diffuse Moral. Denn über den Begriff könnte man ja Wochen, Monate lang diskutieren, so heterogen wie der ist in unterschiedlichen Kulturen. Aber es scheint da so etwas zu geben, ein Schutzbedürfnis, das sich Bahn bricht und das so ein bisschen subversiv ist, aber im unguten Sinne, finde ich, weil ja, zumindest jetzt sprechen wir über den deutschen Raum, da ist ja doch noch sehr viel Sicherheit da. Woanders sieht es anders aus. Die Leute sind irgendwie überfordert damit, dass sie einen Freiraum haben und wollen das irgendwie nicht akzeptieren. Oder zumindest einige wenige. Wir sprechen ja wirklich nur von einer kleinen Gruppe, die hier meinungsbildend agiert und nicht von einer breiten Mehrheit oder sowas.
Sie schauen sich ja in dem Buch diese Entmündigung des Lesers an ganz konkreten Beispielen an. Sie haben da auch immer eben so Paare, Catull und Casanova oder Euripides und Annie Ernaux. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Also warum gerade diese Paarungen?
Ja, das war auch ein bisschen Zufall. Die antiken Autoren sind mir natürlich teilweise sehr vertraut, die moderneren teilweise auch. Ich habe die Debatten verfolgt und einfach so ein bisschen gesammelt. Was wird kritisiert? Ist es eher einzelne Wörter im Text? Sind es eher einzelne Wörter? Sind es Themen? Sind es die Biografien der Autoren, die inkriminiert werden und das dann so ein bisschen verglichen? Manches war auch angeregt jetzt durch die Lektüre der Bücher, die ich da zitiere, die in jüngerer Zeit dazu entstanden sind, dass ich also die Spuren aufgenommen und verfolgt habe und dachte, ach, das ist ein Fall, der erinnert mich an den antiken Autor und habe das dann so kombiniert. Aber das, ja, ein bisschen Kontingenz ist dabei, aber schien mir irgendwie ganz reizvoll.
Schönes Beispiel fanden wir in der Redaktion, war Pippi Langstrumpf bei Ihnen und Astrid Lindgren. Was passiert denn da? Können Sie uns das mal erzählen mit dieser verkürzten Lesung?
Jetzt, was speziell Pippi Langstrumpf angeht.
Genau.
Ja, es hat ja angefangen, wie alle wissen, mit dem Südseekönig, der Einzug gehalten hat in das Buch, was der keine glückliche Lösung ist, finde ich, nicht nur, weil was verändert wird im Original, sondern weil das wieder ganz eigene Assoziationen weckt. Und ich bin dem Ganzen dann nochmal auf die Spur gegangen und habe gesehen, dass zumindest in einigen Ländern, also eher skandinavischen, wenn ich es richtig recherchiert habe, wovon ich jetzt mal ausgehe, so Internetrecherchen, dass da auch andere Passagen, wie eben diejenige, wo sie über Nicaragua, Einwohner von Nicaragua sagt, dass die immer lügen und Leute in Hinterindien auf den Händen laufen und so, dass das auch schon irgendwie, ich weiß nicht, ob es doch teilweise wohl aus den Büchern entfernt worden ist oder zumindest aus Kinderversionen oder bestimmten Versionen für die Öffentlichkeit. Und da sieht man, dass das schon auch sehr, sehr weit geht. Ja, man kann jetzt sagen, ein einzelnes Wort ist doch nicht so schlimm. Aber naja, wenn man einmal so das zulässt, diese Lizenz schafft, dann kann man jederzeit irgendwie auch weiter ausgreifen. Und das finde ich ziemlich absurd. Mhm. Ne? Weil Kinder, also ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber ich habe in meinem ganzen Leben nicht gedacht, dass Leute in Nicaragua Lügner sein könnten oder so, weil ich das da gelesen habe.
Also streichen oder umschreiben ist keine gute Idee. Sie haben auch ein Beispiel aus unserem Programm. Da gab es eine Sendung, die hieß Böse Wörter von Sieglinde Geisel. Und da sagen sie, dass da eben bestimmte Wörter durch so Beeps ersetzt worden sind, so Geräusche. Und dass dadurch aber eigentlich der ganze Text sinnlos geworden ist. Jetzt war das was, worüber hier auch wirklich viel diskutiert wurde, wie wird das gemacht. Dann hat die Produktion sich aber so entschieden, wie könnte man da eine bessere Lösung finden? Was ist das vorauseilender Gehorsam, auch Entmündigung der Hörer?
Ja, das glaube ich schon. Und hier ist es eben auch sinnentstellend gewesen in diesem Fall. Und ich finde das natürlich auch nachvollziehbar, dass man diskutiert. Wir alle erwischen uns ja mehr oder weniger dabei, dass wir dann auch in bestimmten öffentlichen Kontexten überlegen, ich zitiere jetzt was, kann ich das jetzt sagen? Ist dann gleich wieder jemand auf dem Plan? Hier war das ganz sachlich und seriös. Es wurden verschiedene Versionen des N-Wortes, wie es jetzt immer auch so ist, als ja genau so ein Alarmwort jetzt, als ob man es ausspricht oder nicht, aber egal, vorgestellt. Und es wurde gezeigt, wie differenziert die Bedeutungen sind.
Für die Übersetzer.
Für die Übersetzer, genau. Und das ist dann natürlich vollkommen hinfällig geworden. Es ging um Wörter aus Texten der Vergangenheit, die übersetzt werden in verschiedene Sprachen und welche Nuancen damit verbunden werden können. Da muss man sie ja aussprechen, sonst kann es den Hörer überhaupt nicht verstehen, worum es geht. Ne? Und natürlich sind die Hörer mündig.
Also lieber erklären und kommentieren und dann kann sich jeder selber aussuchen, auf welcher Ebene er den Text liest und sich erklären lässt.
Auf jeden Fall lieber erklären, aber auch nicht so, dass man gleich eine fette Triggerwarnung vorne drauf ballert oder wie auch immer platziert, sondern vielleicht Begleitmaterial zur Verfügung stellt für diejenigen, die es brauchen. Aber die es nicht brauchen, für die muss man das nicht, denen muss man es nicht aufdrängen.
Melanie Möller, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und das Buch Der entmündigte Leser für die Freiheit der Literatur, eine Streitschrift, ist beim Galliani Verlag erschienen und es kostet 24 Euro.
Neue Krimis.
Über 60 Bücher hat Pascal Garnier schon geschrieben, und zwar alle Genres, Kinder- und Jugendliteratur, aber auch Krimis. Die werden jetzt erst 10 Jahre nach dem Tod des französischen Schriftstellers bei uns entdeckt. Das aber so, dass Garnier es gleich zum zweiten Mal auf unsere Krimi-Bestenliste geschafft hat. An der A26 heißt sein Roman Noir, dessen rätselhaften Titel uns Krimi-Experte Thomas Wörth hier erklärt.
Neue Krimis.
Die Autoroute A26, also die Autobahn A26, die verläuft in Nordfrankreich von Calais nach Troyes entlang vieler berühmter und blutgetränkter Schlachtfelder der französischen Geschichte in der Gegend. Pascal Garnier schildert uns hier eine sehr graue, triste Landschaft, eine sehr beklemmende Landschaft. Und beklemmend ist auch das Leben der Geschwister Yolande und Bernard Bonnet, denn die leben in einem verrammelten Haus, in das kein Lichtstrahl fällt, überall sind Ratten, ist es heruntergekommen. Und wir erfahren, dass Yolande dieses Haus seit der Befreiung Frankreichs von den Deutschen nicht mehr verlassen hat, aus dem Grund, dass die Résistance ihr den Kopf kahl geschoren hat, weil es sie angeblich sexuell was mit einem Deutschen hat. Bernard arbeitet bei der Eisenbahn, musste sein eigenes Leben aufgeben, um sich um seine Schwester zu kümmern, die eben in diesem Haus sitzt und nicht raus kann. Er bekommt eine tödliche Krebsdiagnose und irgendwo muss der Druck hin und so fängt er an, Leute umzubringen. Und als er stirbt, ist Yolande nicht mehr zu halten, sie bricht aus und das gibt der Gewalt im Buch nochmal einen neuen Schub. Der Autor Pascal Garnier, der wird langsam erst bei uns so allmählich bekannt. Das ist schade, denn es ist so ein Meister des Roman Noir. Und gerade in dem Roman geht es um die Provinz, um die Sumpf der Provinz, wie Flaubert das mal genannt hat. Wir kennen ähnliche Szenarien von Georges Simenon, nicht aus den Migré-Romanen, sondern aus den Roman Dürr. Besonders bei Garnier in diesem Buch ist hier die Rolle, die die Geschichte hat. Denn es ist vor allem eine Kollaborationsgeschichte. Die arme Jolande wird nicht deswegen geschoren, weil sie Sex mit einem Deutschen hatte, sondern sie wurde deswegen geschoren, weil sie Sex nicht mit den einheimischen jungen Männern hatte, denen das wohl zusteht, die aber allesamt, so darf man vermuten, Kollaborateure waren tatsächlich und vor allem Schwarzhändler und insofern Profiteure des Weltkriegs. Das ist also ein sehr, sehr bitterer Provinzkommentar und gleichzeitig aber auch ein Kommentar zur verdrängten Disposition der französischen Gesellschaft. Das Buch ist zwar von 1999, aber das Thema ist auch heute wahrscheinlich nicht sehr beliebt in Frankreich. Was Kangeda macht, ist ein interessantes Verfahren. Er presst sozusagen diese ganzen bitteren und blutigen Substanzen da so zu einem tiefschwarzen Konzentrat. Was grotesk ist, was grausam ist, was brutal ist, naturalistisch ist, aber eben auch eine Zustandsdiagnose einer Gesellschaft, die auch heute noch gültig ist.
Pascal Garniers Roman An der A26 hat Felix Mayer aus dem Französischen übersetzt. Er ist bei Septime Wien erschienen und kostet 19 Euro und ist neu auf Platz 10 unserer Krimi-Bestenliste im April. Vorgestellt hat das Buch Thomas Wörth. Und die vollständige Liste, die gibt es ab sofort auf unserer Website www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Auf manche Bücher, da sind wir vor allem deshalb gespannt, weil sie eine eigenartige Vorgeschichte haben. Und ein bisschen ist das auch so bei dem zweiten Thriller von A.J. Finn, End of Story, der Mörder unter uns heißt das Buch, das gerade eben auf Deutsch erschienen ist. Sonja Hartl hat es gelesen und auch das davor, den Bestseller The Woman in the Window, prominent verfilmt mit Amy Adams und Gary Oldman. Das sah ja eigentlich ziemlich gut aus für diesen Autor, mit diesem Start, mit seinem ersten Buch, bis dann ein Artikel im New Yorker erschienen ist und alles auf den Kopf gestellt hat. Sonja, was stand da drin?
Ja, genau. Das Dan Mallory, das ist der Mann hinter dem Pseudonym A.J. Finn, war also wirklich so der neue Star am Thriller-Himmel. Und dann hat der Journalist Ian Parker im New Yorker aufgedeckt, dass er viele Unwahrheiten in Interviews angegeben hat. Er hat über einen Doktortitel gelogen, den er angeblich von der University Oxford hat. Er hat eine tödliche Krebserkrankung seiner Mutter erfunden. Er hat gesagt, sein Bruder habe sich ermordet. Er selbst hatte einen Gehirntumor. Es gibt noch so eine ganz seltsame Mail-Geschichte. Und dieser ganze Artikel, den kann man auch im Internet lesen, das empfehle ich sehr. Der liest sich wie so ein Thriller über einen Hochstapler. Und letztlich hat sich der Mallory entschuldigt, er hat eine bipolare Störung als Begründung angeführt und er scheint das für Aufmerksamkeit und Anteilnahme gemacht zu haben. Aber so eloquent er in Interviews war, so sehr hat er über diese Geschichte geschwiegen und nur sehr knapp reagiert. Und es scheint so, als sollte so ein bisschen Gras über die Geschichte wachsen. Auch jetzt bei der Pressemitteilung zum Buch oder so war von der Story nichts mehr zu hören.
Also es war ein bisschen ruhig geworden um diesen Autor, aber er hat offenbar dieses Buch fertig geschrieben. Das hatte er wohl schon angekündigt. Jetzt ist es da. Worum geht's?
Es geht um einen Krimi-Schriftsteller, der verdächtigt wird, ein Verbrechen begangen zu haben. Und zwar heißt dieser fiktive Schriftsteller Sebastian Trapp, seine Frau und sein Sohn sind vor 20 Jahren verschwunden und er wurde damals verdächtigt, sie ermordet zu haben. Aber nun ist Sebastian Trapp schwer erkrankt und lädt die Krimi-Expertin Nikki Hunter ein, seine Memoiren zu schreiben. Und Nikki Hunter hofft natürlich, die Wahrheit über diese Ereignisse damals herauszufinden.
Und ist das denn quasi jetzt was ganz anderes als dieses erste erfolgreiche Buch oder hat da wieder mal, was man ja öfter hat, ein Autor seine eigene Vorlage kopiert?
Es ist so eine Mischung. Also er macht vieles, was er in A Woman in the Window auch gemacht hat. Und zwar hauptsächlich, er hat wieder unzuverlässige Erzählstimmen. Bei Woman in the Window gab es vor allem eine unzuverlässige Erzählerin. Das war damals aber auch der Trend. Und bei dem ersten Buch hat er schon so Erfolgsmuster aufgegriffen und sie sozusagen noch ein bisschen neu zusammengesetzt und ganz kleinen Dreh gegeben, aber er hat sich da sehr an die Gone Girl und Girl on the Train Welle angeschlossen. Und jetzt bei dem neuen Buch gibt es einfach neue Trends, weil es sind ein paar Jahre vergangen und die greift er auch wieder auf, diese Frage, was ist damals passiert? Hat man gerade ganz viel in populärer Kriminalliteratur und auch die erste Hälfte des Buchs ist so voller Golden Age, Agatha Christie-Charme. Es gibt ein mysteriöses Haus in San Francisco, eine feste Anzahl Verdächtiger. Das alles ist in so einem Plauderton geschrieben. Und dann gibt es in der Hälfte wird ein zweiter Mord quasi aufgeklärt oder nicht aufgeklärt, wer der Täter ist, sondern man weiß, wer die Leiche ist. Und danach wird der Tonfall so ein bisschen ja düsterer und leider wird auch alles ein bisschen hanebüchen. Ne? Und was er vor allem macht, das hat er in dem ersten Buch auch schon gemacht, aber hier noch viel ausgeprägter, er schwelgt so in Zitaten und Anspielungen. Und dahinter steckt aber wirklich kein poetologisches Konzept, wie es in anderen Kriminalromanen oder anderen Büchern ist, sondern das ist so ausgestellte, ja, vermeintliche Cleverness und Belesenheit.
Das klingt fast so, als ob die ganze Begleitgeschichte rund um dieses Buch interessanter wäre als das Buch selbst. Oder wird es auch ein Bestseller?
Ich glaube nicht, dass es ein Bestseller wird. In den USA ist das zumindest nicht geworden. Hier ist es jetzt relativ frisch draußen. Aber ich habe auch mal so ein bisschen geguckt, wer denn was geschrieben hat. Bisher gibt es diesen großen Hype noch nicht. Es gibt auch viele kritische Stimmen, die werden aber auch so ein bisschen damit entkräftet, dass es heißt, es seien moralische Urteile über den Autor, aber das ist, also mein Urteil ist nicht moralisch, mein Urteil ist literarisch und ich konnte auch nicht umhin, bei diesem Buch so ein bisschen die Parallelen zur Wirklichkeit zu ziehen. Also Sebastian Trapp, der fiktive Schriftsteller, liebt französische Bulldoggen wie A.J. Finn, das hat er mehrfach gesagt und der fiktive Schriftsteller hat auch so Verteidigungsstrategien für sein Verhalten, für sein Schweigen und da musste ich natürlich auch an diese außerliterarische Wirklichkeit denken. Und das ändert aber nichts daran, dass das Buch nicht wirklich gelungen ist. Und das ist schade, weil A.J. Finn oder Dan Mallory, sie können schreiben, er weiß, wie Spannungsaufbau geht. Er hat ersichtlich viel gelesen, er hat auch so einen süffigen Schreibstil, aber dieses Buch will viel zu viel. Es ist alles so ausgestellt und demonstrativ und am Ende wird dann klar, wie viel Potenzial er verschenkt hat und obwohl er über 400 Seiten geschrieben hat. Und deswegen hatte ich hier wirklich auch so das Gefühl, das Buch ist besonders spannend, wenn man es aufgrund dieses Verhältnisses von Fiktion und Wirklichkeit liest. Aber als reiner Thriller ist es nicht so befriedigend.
Dann vielleicht lieber doch nochmal den ersten von ihm lesen.
Ja, oder den New Yorker Artikel.
Okay, Sonja Hartl über A.J. Finns Buch End of Story, der Mörder unter uns. Aus dem Amerikanischen übersetzt hat das Buch Christoph Göhler. Es ist bei Blanwalet in München erschienen, hat 528 Seiten und kostet 17 Euro. Morgen findet in Berlin zum 14. Mal das Parataxe-Symposium statt. Zudem lädt das Berliner Online-Magazin Stadtsprachen ein. Dieses Magazin, das widmet sich der internationalen Literaturlandschaft der Hauptstadt. Und in diesem Jahr tut es das mit Fokus auf die hebräischsprachigen und jiddischen Autorinnen und Autoren. Bei mir ist jetzt einer der Kuratoren, der Autor Matti Schmuelow. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, danke.
Das Motto dieser Veranstaltung, Hebräisch, Jiddisch, Berlin, das sind gleich drei große Fragezeichen. Was bedeutet denn das? Also wie gehören die Stadt und diese beiden Sprachen zusammen?
Ja, am Anfang des 20. Jahrhunderts erleben diese beiden Sprachen, Hebräisch und Jiddisch, in Berlin ihre Blutzeit. Zum Beispiel gab es sogar zwischen den Weltkriegen mehr Verleger von hebräischen Büchern in Deutschland als in Palästina.
Wirklich?
Ja.
Unglaublich.
Hm. Ja, weil die Immigranten in Palästina wäre klein Seidlung so.
Eine kleine Gruppe war.
Ja.
Ja. Jetzt ist das ja so, Sie haben es schon angedeutet, das jüdische Leben und die ganze Kultur war ja vor dem Nationalsozialismus ein ganz lebendiger Teil der Stadt, auch das Jiddische. Aber heute hört man das eigentlich kaum noch. Wie steht es denn so um diese jiddische Kultur in Berlin?
Ja, so diese Frage sollte man den zweiten Kurator des Symposiums, Jack Schneider, stellen. Aber ich kann sagen, dass der Jiddische am Rande Berlins aktiv ist und eine junge, queere Szene gibt, die fast so gut ist wie damals. So vor dem Krieg wäre, der Zweite Weltkrieg wäre 13 Millionen Juden oder zwischen 11 und 13 Millionen Juden, die gesprochen Jiddisch. Heute es gibt nur 1 Million, meistens sind orthodoxe Juden, aber es gibt eine Szene hier, wirklich interessant und queere und ja, junge.
Und Sie selbst, Sie schreiben ja hauptsächlich Hebräisch,
ja,
also auch Gedichtbände gibt es schon von Ihnen auch auf Deutsch. Und morgen moderieren Sie eine Veranstaltung, die heißt Eine Sprache kehrt zurück, warum Hebräisch schreiben in Berlin?
Ja.
Auch mit Fragezeichen, was ist denn Ihre Antwort?
Ja, ich habe einen langen Artikel über das geschrieben und veröffentlicht bei Stadtsprache Magazin. Für mich ist es eine wichtige politische Aufgabe. Die rechtsextremen Parteien wollen die Migranten aus Deutschland entfernen und mit ihnen die Sprache und die Kultur. Hebräisch und Jiddisch wären seit dem Mittelalter ein Teil dieses Ortes. Deutschland war nie ein Land, in dem es nur eine Sprache für eine Volk gibt. So, es ist wichtig für mich, Hebräisch zu schreiben, in Verbindung zu der Vergangenheit und ein Widerstand hier, Widerstand zu den politischen Szenen.
Jetzt haben Sie ja nochmal einen besonderen biografischen Hintergrund, weil Sie auch arabische Wurzeln haben. Und da sind auch einige Autoren eingeladen, jüdisch, arabisch. Das hat ja Berlin auch eine große Szene, eine arabische. Wo verorten Sie sich da eigentlich?
Ja, die arabische Kultur ist Teil der Kultur meiner Mutter und meines Vaters. Meine Mutter wurde in Bagdad geboren. Und ich bin der irakische Kultur verbunden, sozusagen, der jüdische, auch die arabische Kultur erwähnen, die Existenz der jüdischen Araber, nur sehr wenig leider. Aber ich nutze meinen Platz in der Diaspora, tiefe Freundschaften mit Araber, Kurden und Palästinenser aufzubauen. Ich habe auch das Festival der Nahost kuratiert vor 3 Jahren. Wo jüdische und arabische Künstler, Künstlerinnen über der gemeinsame Zukunft geträumt haben.
Und das ist ja wichtiger denn je, gerade jetzt vor den aktuellen Geschehnissen in Gaza und in Israel. Ist das Symposium auch ein Versuch, da irgendwie Raum zu schaffen, um zumindest darüber nachzudenken, aber vielleicht auch konkret, dass Menschen sich begegnen können?
Hm. Ja, ich hoffe, dass Fragen der Ausgrenzung, der Unterdrückung, des Exils und der Flüchtlinge von den Judenfrage bis zum den furchtbaren Gazakrieg dazu kommen. Empathie und Solidarität sind sie starke Werkzeuge in unseren Händen, um sane zu bleiben. So, wir versuchen, was wir lernen von der Vergangenheit und was wir lernen hier als Minderheit zu Brücken bauen zwischen die politische Frage und die Sprache, das war die kulturelle Frage.
Gibt es denn was morgen im Programm, worauf Sie sich besonders freuen?
Freue mich auf den Keynote von der Keynote Reader von Dr. Emir Mechadad und Jack Schneider. Tomer Totan Dreyfus wird moderieren die erste Panel und er hat selbst auf Deutsch über eine jüdische Stadt geschrieben. Wir wollen darüber nachdenken, wie wir diesen jüdischen und hebräischen Raum in Berlin vergrößern können. Was brauchen wir? Was ist unsere Verbindung mit der Geschichte von der Vergangenheit, von dem Krieg? Was wären die wichtigsten Fragen damals und heute? Das ist eine kaum Moment sozusagen in unserem Leben und so. Es freut mich sehr.
Dann freuen wir uns auch und wünschen Ihnen viel Erfolg.
Vielen Dank.
Dankeschön, Matti Schmuelow. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und das 14. Parataxe-Symposium, das findet morgen im Kesselhaus im Berlin-Prenzlauer Berg statt. Um 13.30 Uhr geht es los.
Straßenkritik.
Ich heiße Ulrike Brunnmüller, bin 66 Jahre alt, lebe jetzt in Freiburg. Im Moment lese ich eine Biografie, die ist vor kurzem rausgekommen, von Ingeborg Solbrecken, heißt Kirsten Flagstad, die Jahrhundertstimme. Ist eine Sopranistin gewesen, die in den 30er Jahren ihre Karriere begonnen hat, auch in Bayreuth engagiert war und die während des Krieges nach Amerika ausgewandert ist. Sie hat an der Met extrem viel gesungen, hat auch die Met praktisch vor dem finanziellen Kollaps gerettet. Und es gab aber einen norwegischen Botschaftsgesandten, der sich persönlich durch sie dermaßen gekränkt gefühlt hat, dass er sie dann als Verräterin für Norwegen und Kollaborateurin des Naziregimes diffamiert hat und es dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg 10 Jahre lang Schwierigkeiten hatte, in Norwegen musikalisch professionell wieder Fuß zu fassen. Und mich hat einfach interessiert, wie man jemanden so diffamieren kann. Also kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn sich jemand für klassische Musik, insbesondere Opern, interessiert.
Ulrike Brunnenmüller liest in Freiburg Kirsten Flagstad die Jahrhundertstimme von Ingeborg Solbricken. Übersetzt hat das Buch Gabriele Häfs und erschienen ist es bei BTB.